Mich beschäftigt seit einiger Zeit, seit so ziemlich genau 3 Monaten, ein Begriff, und das ist herzliches Erbarmen. Der war irgendwie einfach so in meinen Gedanken da. Ich habe mir zuerst nicht wirklich was darunter vorstellen können. Es ist ja irgendwie doch sehr abstrakt, der Begriff. Ich habe dann nachgeschaut und habe ihn in Kolosser 3, Vers 12 gefunden. Der heißt: So zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen. Dann folgen noch weitere Attribute. Und ich habe mir überlegt, was bedeutet das? Und habe nachgeschaut, was andere Übersetzungen dazu sagen. Und bin dann drauf gekommen, dass es 2 Wörter sind. Es ist einmal Herzlichkeit und einmal Mitgefühl, was hier drinsteckt in den griechischen Wörtern. Die Neue Genfer sagt dazu tiefes Mitgefühl. Die Englischen sagen teilweise Zuneigung. Ja. Und wir wollen heute Abend einen Abschnitt aus Matthäus 9 betrachten, in dem dieses herzliche Erbarmen von Jesus einfach beschrieben ist. Wir schlagen dazu auf Matthäus 9. Wir lesen davon Vers 35. Matthäus 9, Vers 35. Und Jesus zog umher in alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium vom Reich und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen im Volk. Und als er die Menschenmengen sah, jammerten sie ihn, denn sie waren erschöpft und zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sagte er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sendet. Wenn wir Matthäus den 35. Vers jetzt anschauen, dann ist da beschrieben, dass Jesus eigentlich sehr beschäftigt war. Ja, es heißt, er zog umher in alle Städte und Dörfer, also er ist viel gereist, er hat in ihren Synagogen gelehrt, er hat das Evangelium gepredigt und er hat Kranke geheilt und jedes Gebrechen im Volk, so heißt es, ja. Und mitten in dieser beschäftigten Zeit kommt dann dieser Vers 36. Und als er die Menschenmengen sah, das ist, als ob Jesus stehen bleibt, seinen Blick hochhebt und guckt: Wie sehen die Menschen aus, denen ich da helfe? Was bewegt diese Menschen, die um mich sind? Und er will sehen, wie es ihnen wirklich geht. Und da habe ich mich gefragt: Wie ist das bei mir? Bin ich so in meinem Alltag drin, so in den Beschäftigungen, die mich einfach Tag für Tag füllen, dass ich meine Mitmenschen noch sehe oder nicht mehr sehe? Jesus war hier eigentlich sehr beschäftigt und hätte eigentlich diesen Blick verlieren können irgendwo, ja, weil er einfach so viel zu tun hatte und es waren so viele Eindrücke, die auf ihn eingeprasselt sind. Und trotzdem hat er da diese Menschen gesehen. Und wir wollen uns einfach Zeit nehmen, um unsere Menschen auch zu sehen, die Menschen in unserer Umgebung. Und wenn ich die Menschen sehe, dann ist die nächste Frage: Welche Gefühle regen sich in mir? Und bevor wir die Reaktion von Jesus in unserem Text betrachten, wollen wir kurz Lukas 9 lesen. Lukas 9 von Vers 51. Es geschah aber, als die Zeit gekommen war, dass er weggenommen werden sollte, da richtete er seinen Blick fest darauf, nach Jerusalem zu gehen. Und er sandte Boten vor sich her, die gingen hin und kamen in ein Dorf der Samariter, um die Unterkunft vorzubereiten. Aber sie nahmen ihn nicht auf, weil sein Gesicht darauf gerichtet war, nach Jerusalem zu gehen. Als das aber seine Jünger Jakobus und Johannes sahen, sagten sie: Herr, wenn du willst, sagen wir, dass Feuer vom Himmel herabfällt und sie vernichtet, wie es Elia auch tat. Er aber wandte sich um, tadelte sie und sagte: Ihr wisst nicht, welches Geisteskinder ihr seid. Denn der Menschensohn ist nicht gekommen, die Seelen der Menschen zu vernichten, sondern zu erretten. Und sie gingen in ein anderes Dorf. Es war das 3. Jahr von Jesus Wirken angebrochen. Ja, das heißt, hier am Anfang, es geschah die Zeit, als die Zeit gekommen war, dass er weggenommen werden sollte. Also es war am Anfang von diesem 3. Jahr, das auch das Jahr des Widerstandes genannt wird. Und sein langfristiges Ziel war Jerusalem. Es war jetzt noch nicht so, dass sie direkt auf dem Weg waren als nächstes Ziel, sondern das war eine längere Reise und das Endziel war Jerusalem. Und jetzt wollen sie Rast machen in einem samaritischen Dorf. Und wir wissen von diesem Hass zwischen Samaritern und Juden. Und die Jünger kriegen hier diesen Hass direkt ab. Ja, sie werden abgelehnt. wir haben keinen Raum für euch, sagten sie, ja. Und sie kriegen jetzt einfach diese Ablehnung, diesen Hass direkt mit. Das ist eine ganz direkte Erfahrung für sie. Und wir sehen jetzt, wie Jakobus und Johannes reagieren. Matthäus Vers 54. Als das aber seine Jünger Jakobus und Johannes sahen, ja, also diese Ablehnung sahen, sagten sie, Herr, wenn du willst, sagen wir, dass Feuer vom Himmel herabfällt. Sie ärgern sich über die Samariter und sie wollen Jesus in Schutz nehmen. Sie wollen Jesus am liebsten sofort rächen, weil Jesus bei ihnen so hoch angesehen war und bei den Samaritern eben nicht. Die Samariter haben in diesem Fall einfach einen Juden gesehen. Die haben in Jesus jetzt in diesem Dorf nichts Besonderes gesehen, sondern sie haben gesehen, der will nach Jerusalem, also ist ein richtiger Jude. Und deswegen wollten sie nichts mit ihm zu tun haben. Dieses Feuer vom Himmel senden, da ist ja dieser Bezug zu Elia, da will ich heute nicht so genau eingehen. Dort sandte Gott Feuer vom Himmel, um Elia zu schützen. Ja, da kamen Soldaten, die ihn wegführen wollten, und Gott hat dann dieses Feuer vom Himmel gesandt. Und Jesus tadelt seine Jünger. Er wandte sich um, tadelt sie und sagte, ihr wisst nicht, welches Geisteskinder ihr seid. Denn der Menschensohn ist nicht gekommen, die Seelen der Menschen zu vernichten, sondern zu erretten. Und an der Art, wie Jesus sie hier tadelt, das ist ein sehr harter Tadel, ja, sehen wir die Warnung für uns. Welche Gefühle habe ich zu Menschen, die Jesus offen ablehnen? Ist es manchmal Verachtung, Gleichgültigkeit? Jesus sagt, ihr wisst nicht, welches Geistes Kinder ihr seid. Ihr habt falsch gehandelt. Es sind die falschen Gefühle in euch aufgestiegen. Die Jünger hätten sich durch tiefes Mitgefühl auszeichnen sollen. Sie haben den Hass gesehen, sie haben den Hass gespürt selbst und hätten jetzt nicht durch Rachsucht, sondern durch Barmherzigkeit reagieren sollen. Und eigentlich war es eine Lappalie, die haben hier nur eine Unterkunft gesucht, ja. Und es heißt dann im letzten Vers, in Vers 56, und sie gingen in ein anderes Dorf. Also offensichtlich haben sie diese Unterkunft einfach in einem anderen Dorf gefunden. Und trotzdem waren die Jünger hier so hart in dem Moment, dass sie am liebsten Feuer vom Himmel senden wollten. Wir wollen zu unserem Text, zu Matthäus 9 zurückgehen, Vers 36. Und als er die Menschenmengen sah, jammerten sie ihn. Und das ist jetzt die Reaktion von Jesus. Ja, es jammerte ihn, heißt es hier in dieser Übersetzung. Die Neue Genfer sagt, es ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Das ist der gleiche Wortstamm wie in Kolosser 3, Vers 12. Dieses tiefe Erbarmen, herzliche Erbarmen, wie es dort beschrieben wird, wird hier mit diesem Mitgefühl beschrieben. Es jammerte ihn. Und dieser Begriff, dieses Tiefe, dieses Herzliche, ist im ursprünglichen Text die Eingeweide. Ja? Deswegen diese Herzlichkeit. Es geht ihm bis ins Innerste. Es hat ihn erschüttert, ja, als er die Menschen gesehen hat. Und wir sehen verschiedene Beispiele, in denen Jesus bis ins Innerste, bis in das Herz über das Leid der Menschen von Mitleid bewegt war. Er war tief berührt. Wir haben in Vers 35 schon gelesen, dass er Kranke gesund gemacht hat, jedes Gebrechen im Volk geheilt. Also da hat er ja schon dieses Leid gesehen, er hat direkt eingegriffen und hat die Menschen wieder gesund gemacht. Das sehen wir auch an vielen anderen Stellen. Und der Grund, der dieses Mitgefühl auslösen kann, kann auch das Leid bei Verlust eines Angehörigen sein. Wir lesen in Lukas 7 von Vers 11. Und es geschah am folgenden Tag, dass er in eine Stadt mit Namen Nain ging. Und viele seiner Jünger und eine große Menschenmenge gingen mit ihm. Als er nahe an das Stadttor kam, da trug man einen Toten heraus, der einzige Sohn seiner Mutter war, und sie war eine Witwe. Und eine große Menschenmenge aus der Stadt ging mit ihr. Als sie der Herr sah, jammerte sie ihn. Und er sagte zu ihr, weine nicht. Und er trat hinzu, rührte die Bahre an, und die Träger standen still, und er sagte, junger Mann, ich sage dir, steh auf. Da richtete sich der Tote auf und fing an zu reden, und er gab ihn seiner Mutter. Also wir sehen hier in Vers 13 wieder, als sie der Herr sah, jammerte sie ihn. Also wieder das gleiche Wort. Da hat ihn tiefes Mitgefühl ergriffen. Es war ihm nicht gleichgültig, es ging ihm wirklich zu Herzen. Und das gleiche lesen wir auch bei Johannes 11. Johannes 11, die Auferweckung von Lazarus, Vers 33. Als Jesus sie weinen sah und die Juden weinen sah, die mit ihr gekommen waren, seufzte er im Geist und betrübte sich und sagte, wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sagten zu ihm, Herr, komm und sieh. Jesus kamen die Tränen. Also es ist wieder so ein Punkt, wo Jesus tief ergriffen ist. Es ist ihm nicht gleichgültig. Er sieht dieses Leid und er nimmt teil an diesem Leid. Er fühlt es selbst, er fühlt mit diesen Menschen. Die Neue Genfer sagt an dieser Stelle, bis ins Innerste erschüttert, fragte er, wo habt ihr ihn hingelegt? Also tief erschüttert, ja. Und wir lesen, dass er weint, Jesus kamen die Tränen, heißt es in Vers 35. Er hat sich so sehr hineinversetzen können, dass er selbst mitgetrauert hat. Die Leiden, die dieses Mitgefühl auslösen können, müssen aber nicht nur Krankheit oder Tod sein, sie können eigentlich ganz vielfältig sein, ja. Es gibt auch viele persönliche Dinge, die das auslösen können. Familiäre Probleme, materielle Sorgen bei Verlust der Arbeitsstelle oder ähnlichen, Anfechtungen, Zweifel. Und in 1. Korinther 12, Vers 26 heißt es, und wenn ein Glied leidet, dann leiden alle Glieder mit. Also wenn wir einen Bruder bei uns haben oder eine Schwester, die leidet, dann sollen wir mitleiden. Dann sollen wir das sehen, wir sollen das zur Kenntnis nehmen und es soll uns bewegen. Es soll uns nicht gleichgültig sein. Das Mitgefühl fängt unter den Geschwistern an, es hört aber nicht auf. Wir gehen zurück zu Matthäus 9, Vers 36. Und als er die Menschenmengen sah, jammerten sie ihn, denn sie waren erschöpft und zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben. Also Jesus hat hier die Menschen gesehen und er hat auch den Grund gesehen, was diesen Zustand ausgelöst hat bei ihnen. Jesus sieht die Erschöpfung, Zerstreuung, wie Schafe, die keinen Hirten haben, heißt es. Und die Schafe ohne Hirte, die sind schutzlos. Die sind schutzlos dem Elend ausgesetzt, ja. Sie brauchen zu essen und zu trinken und sie brauchen Schutz und das haben sie dann nicht mehr. Sie finden vielleicht eine Weile was zu essen, aber dann nichts mehr zu trinken oder was zu trinken und dann nichts zu essen. Und wenn die Feinde kommen, sie können sich nicht wehren. Und hier sieht Jesus diese Menschen und er sagt, oder das heißt hier, und sie waren erschöpft und zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und es hat Jesus bewegt. Er hat diese Seelen gesehen, er hat tief reinschauen können und es hat tiefes Mitgefühl bei ihm ausgelöst. Und wir lesen in Lukas 19 von Zachäus, Lukas 19 von Vers 1 bis 10. Und er ging hinein und zog durch Jericho. Und sieh, da war ein Mann genannt Zachäus. Der war ein Oberster der Zöllner und er war reich. Und er wollte gerne Jesus sehen und wissen, wer er wäre, und es gelang ihm nicht wegen der Menschenmenge, denn er war klein von Gestalt. Deshalb lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er vorbeikommen. Und als er an die Stelle kam, sah Jesus auf, er blickte ihn und sagte zu ihm, Zachäus, steig schnell herab, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Und er stieg schnell herab und nahm ihn mit Freuden auf. Als sie das sahen, murrten sie alle und sagten, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Zachäus aber trat hin und sagte zum Herrn, sieh Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, dann gebe ich es vierfach zurück. Jesus aber sagte zu ihm, heute hat dieses Haus Rettung erfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Denn der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Wir sehen hier wieder die Reaktionen, die ganz unterschiedlich ausfallen. Die erste Reaktion der Menschen war Unverständnis. Sie murren über Jesus in Vers 7. Ja? Und als sie das sahen, murrten sie alle und sagten, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Und wenn wir als unabhängige Beobachter die Szene einfach von außen angeschaut hätten, wäre das Handeln von Zachäus vielleicht auch unverständlich für uns. Er versucht sich durch die Menschenmenge zu drängeln und dann klettert er auf einen Baum. Ja? Und Jesus sieht hier viel tiefer. Zachäus hatte Verlangen, ja? Das heißt in Vers 3, und er wollte gerne Jesus sehen und wissen, wer er wäre. Er hatte Verlangen und er war hartnäckig. Es war ihm wirklich ernst. Er ist dann auf einen Baum gestiegen, um Jesus zu sehen. Und als Jesus ihn ruft, steigt er schnell herab. Ja, er nimmt Jesus mit Freuden auf. Er war bereit umzukehren. Und das haben die Menschen nicht gesehen, weil sie es nicht sehen konnten, weil sie es nicht sehen wollten. Vielleicht, weil sie Zachäus verachtet haben. Es war doch der Sünder. Er hat ihnen doch so viel Schlechtes getan. Der Zöllner, der immer zu viel verlangt hat. Aber Jesus hat das wieder gut gemacht, ja. Er sagt in Vers 9, heute hat dieses Haus Rettung erfahren. Jesus hat Zachäus da rausgeholt. Er hat ihn gerettet. Und dann wieder der Verweis auf den Auftrag von Jesus. Denn der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Sehe ich bei Mitmenschen von mir die Erschöpfung, die Hilflosigkeit? Und ist die Frage, erschüttert mich dieser Zustand? Kann ich über diesen Zustand weinen? Geht er mir wirklich bis ins Innerste? Bewegt er mich tief? Liebe ich ihn wie mich selbst? Ist mir seine Rettung genauso wichtig wie meine eigene Rettung? Den Menschen fehlt der Halt. Wir haben Jesus als den guten Hirten. Ja, Johannes 10, Vers 11 und 14, da sagt es Jesus zweimal, ich will uns das kurz lesen. Vers 11, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und Vers 14, ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Wir kennen Jesus, wir haben diesen Halt. Wir sind bei dem guten Hirten und wir finden viel Trost und Halt bei Jesus. Er sorgt für uns. Und dann heißt es in 1. Petrus Vers 2, Vers 24 und 25, er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib auf das Holz hinaufgetragen, damit wir, den Sünden abgestorben, für die Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden, denn ihr wart wie irrende Schafe, aber nun seid ihr zu dem Hirten und Wächter eurer Seelen bekehrt. Ja, wir sind bekehrt zu dem Hirten und Wächter unserer Seelen. Und das gibt uns Ruhe, das gibt uns Frieden und es gibt uns Halt. Und diesen Halt haben die Menschen hier nicht gehabt. Wir wollen wieder zu Matthäus 9 zurückgehen. Jetzt die Verse 37 und 38 lesen. Da sagte er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sendet. Die Ernte ist groß. Die Menschen sind erschüttert und aufgewühlt. Die Dauer von Corona macht unruhig. Das mangelnde Gehör in der Politik schafft das Gefühl von Hilflosigkeit. Die wirtschaftliche Unsicherheit schaffen Ängste. Ja. Und so sehen wir einfach, dass sich Hilflosigkeit breit macht und vielleicht sind diese Menschen bereit für Gott, ähnlich wie Zachäus. Die Menschen außenrum haben das nicht gesehen, Jesus hat es gesehen. Können wir so tief blicken? Dann stellt sich die Frage, wer sollen diese Arbeiter sein und woher sollen sie kommen? Und Jesus sendet in Kapitel 10 seine Jünger aus. Ja, es kommt als nächstes Aussendung der 12 Jünger. Und das Wort, darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sendet. Das sendet ist das gleiche Wort wie hinauswerfen. Ja. Hinaustreiben, hinausziehen. In 2. Korinther 5, Vers 14, sagt Paulus, 2. Korinther 5, Vers 14, denn die Liebe Christi drängt uns, weil wir überzeugt sind, dass wenn einer für alle gestorben ist, dann sind sie alle gestorben. Und er ist darum für alle gestorben, damit die Lebenden nicht mehr sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Die Liebe Christi drängt uns. Damit wir nur noch für Jesus leben, drängt mich die Liebe Jesu auch? Möchte ich anderen davon erzählen? Möchte ich sie weitergeben? Möchte ich, dass andere davon erfahren? Es geht hier nicht um die Mission unter Fremden. Wir sehen das auch in Matthäus 10. Jesus schickt die Jünger nicht in die Fremde zuerst. Ja? Matthäus 10, Vers 5 bis 7. Diese 12 sandte Jesus aus und befahl, geht nicht den Weg zu den Nationen und zieht nicht in eine Stadt der Samariter, sondern geht vielmehr zu den verlorenen Schafen aus dem Haus Israel. Geht aber und predigt, indem ihr sagt, das Himmelreich ist nahe gekommen. Es geht hier nicht in erster Linie darum, unter Fremden zu missionieren, sondern da, wo eine bekannte Vertrautheit da ist, ja, wo ich die Menschen kenne, wo sie mir vertrauen, wo ich ihnen vertrauen kann, wo ich von ihren Problemen und von ihrem Leid weiß, wo ich diesen Einblick einfach schon habe. Ja, das sind Freunde, das sind Kollegen, das ist die Nachbarschaft. Und ich möchte uns heute Abend ermutigen, dass wir dieses Leid der Menschen sehen und dass wir es an uns heranlassen, dass wir es in uns hineinlassen, dass wir Vertrauen schaffen, dass wir uns Zeit nehmen für die Menschen, sie ansehen, sehen, was in ihnen vorgeht, ja. dass wir uns von Jesus mit Liebe füllen lassen, dass sie uns drängt zu den Menschen. Und wir wollen im Gebet beginnen. Das ist das Wichtigste. Ich habe das selbst erfahren. Ich habe viel mit einer Kollegin zu tun gehabt, eine Zeit lang. Und ja, es ging einiges schief bei ihr und ich habe viel für sie gebetet. Und wir hatten eigentlich nie über den Glauben oder ja, über existenzielle Dinge geredet. Und plötzlich kamen sie mit Fragen. Und es waren tiefgreifende Fragen. Was ist, wenn ich das so mache? Wie siehst du das? Wie siehst du es hier? Was passiert hier? Ja, wir haben nur für sie gebetet. Sie hat nichts davon gewusst. Und Gott hat diese Fragen aufkeimen lassen. Und es heißt, darum bittet den Herrn der Ernte. Es ist seine Ernte. Ja, es ist nicht unsere Ernte. Es ist seine Ernte. Lasst uns deshalb von Herzen für die Menschen beten. Lasst uns aber auch für uns bitten, dass Gott uns mit Liebe füllt, mit Kraft füllt, mit Mut, dass wir die verlorenen Schafe zu unserem Hirten führen können. Gott segne uns. Amen.